1 Talk mit Klaus Reichert.
Mein heutiger Gast hat ein bekanntes Gesicht und einen klingenden Namen. Herzlich willkommen, Francis Fulton Smith.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier bin.
Wurden Sie schon mal mit dem Namen einer Ihrer Figuren angesprochen, die Sie im Fernsehen gespielt haben?
Wahrscheinlich wollen Sie auf Dr. Kleist raus.
Richtig.
Das ist aber tatsächlich am allerwenigsten passiert. Also Strauß höre ich oft, Göring höre ich öfter. Ich höre sogar von alten Filmen immer wieder mal Dr. Leindecker oder dergleichen. Aber es war ja...
War Dr. Leindecker im Klinikum Berlin-Mitte?
Ja, sehr, genau, ja, sehr, ja. Gut, sehr gut.
Wobei bei Dr. Kleist muss man auch den Leuten einfach zugutehalten. Ich glaube, das haben Sie am häufigsten gespielt, diese Rolle. 9 Staffeln, das ist ja eine unglaublich lange Zeit.
Ja, das habe ich auch sehr gern gemacht. Das war ja damals, als die Wiedervereinigung kam, gab es ja in den Länderkonferenzen, wurden sozusagen Programme in die jeweiligen neuen Länder und alten Länder vergeben. Und Thüringen hat sich ganz lange beschwert. Ja, was ist mit uns? Und dann hieß es, ja gut, also wir machen was. Was machen wir denn? Ja, wir machen vielleicht eine Arztserie, eine Familienserie aus der Mitte Deutschlands für ganz Deutschland. Und dann hat man tatsächlich geografisch festgestellt, dass Eisenach der geografische Mittelpunkt ist. Und so kam eins zum anderen.
Wie in Hessen, natürlich, dass Kassel der geografische Mittelpunkt ist, aber jetzt nicht so weit entfernt. Sie waren auf dem Traumschiff unterwegs, haben in Rosamunde Pilcher-Filmen mitgespielt und in der Verfilmung der Spiegel-Affäre haben Sie Franz Josef Strauß gespielt. Gibt es einen Film, von dem Sie sagen, der sticht raus?
Also ich habe ja über 200 Filme gedreht, deswegen für mich sticht natürlich jeder raus, weil ich die Summe aller Filme bin, aller meiner Figuren und auch meiner Vergangenheit. Aber es ist natürlich so, jetzt, wenn wir die Preise und die Wahrnehmung und den Gamechanger nehmen, dann war doch Franz Josef Strauß in der Spiegel-Affäre absolut bahnbrechend.
Ich muss sagen, in Oktoberfest waren Sie auch hammermäßig gut.
Vielen Dank.
Francis Fulton Smith, schön, dass Sie bei uns sind.
Ja, danke für die Einladung.
HR1.
Genau meins.
Fangen wir vorne an. Francis Fulton Smith. Ist das eigentlich ein Künstlername?
Nein, das ist mein Geburtsname und da gibt es eine kleine Anekdote von meinem ersten Kinofilm Madame Bäuerin, eine bayerische Literaturverfilmung von Lena Christ, und dann gab es die große Kinopremiere und es war also ein großes Kinoplakat gemalt und mein Name stand in großen Lettern da und dann sagte jemand, was hast du für einen Namen? Und dann sage ich, ja, das ist mein Name. Ja, damit kannst du aber keine Filmkarriere machen, das musst du ändern. Dann sage ich, wie, das muss ich ändern? Ja, das muss irgendwie deutsch klingen oder so. Und dann habe ich gesagt, naja, wenn die Amerikaner Arnold Schwarzenegger lernen können, dann werden die Deutschen sich mit Sicherheit auch an Francis Fulton Smith gewöhnen.
1966 in München geboren. Waren Ihre Eltern eigentlich auch Künstler?
Also mein Vater war Jazzmusiker tatsächlich und meine Mutter Fremdsprachendolmetscherin und insofern, ja, gebürtige Münchner.
Ihr erstes Wort war nicht Mama oder Papa, sondern Krokodil. Wie kam das?
Mein Großvater hat mir immer ein Gedicht vorgetragen, das Krokodil von Singapur. Und das hat mich wahrscheinlich so beeinflusst, dass ich dann irgendwann gesagt habe, Krokodil. Außerdem wollte ich schon als Kind anders sein.
Können Sie das Gedicht noch?
Ja, das kann ich, aber das mache ich jetzt nicht.
Okay, Sie sind zweisprachig aufgewachsen. Das heißt, in der Schule in Englisch immer eine Eins?
Nein, tatsächlich gar nicht. Obwohl ich zweisprachig aufgewachsen bin und dem Englischen sehr mächtig, habe ich natürlich aber sozusagen die grammatikalischen Bezeichnungen vielleicht nicht ganz so gewusst. Und ich hatte auch immer Lehrer, die mir einen reindrücken wollten.
Waren Sie ein guter oder ein schlechter Schüler, unterm Strich?
Ich war ein Schüler, der immer so viel getan hat, wie er gerade tun musste.
Und dann kam in der Schule irgendwann die erste Liebe, Hermine. Sie haben sich um dieses Mädchen geprügelt. Warum?
Ja, mein Gott, weil wegen der Liebe ganze Kriege angezettelt wurden und manchmal auch noch werden. Ich war ja nicht der Aggressor, also wenn man es liest, ist natürlich von dem anderen ausgegangen, aber ich habe ihre Ehre verteidigt und es war wichtig, dass ich für sie gekämpft habe.
Aber sie kam dann doch mit dem anderen zusammen.
Ich kam, also mit dem, wir wurden beste Freunde. Also das hört sich jetzt so an.
Nein, aber Hermine kam doch mit ihm zusammen, oder nicht?
Ja,
natürlich. Und Sie wurden best, also alle drei im Grunde glücklich. Warum sind Sie Schauspieler geworden? War das ein Kindheitstraum?
Ich glaube, es war ein Kindheitstraum. Damals gab es ja noch die Langspielplatten. Und meine Eltern haben jeden Abend beispielsweise von Ennio Morricone Spielmusik vom Tod gehört. Und das war für mich wie eine andere Lalelu gehört haben, habe ich diese Musiken gehört und hatte immer auch die Fantasie, dass ich Cowboy oder Indianer werden will. Und mein Vater sagte eines Tages, du, das sind eigentlich Menschen, die spielen das und kriegen dafür Geld. Und dann habe ich gesagt, super, dann werde ich das.
Schauspieler Und jetzt Buchautor Francis Fulton Smith ist heute im HR1 Talk zu Gast. Der dunkelste Moment ist der vor Sonnenaufgang. So lautet der Titel des Buches, in dem mein heutiger Gast über sein Leben, aber auch über seine schwere Lebenskrise schreibt. Als Schauspieler spricht man immer Texte, die sich andere ausdenken. Wie war es für Sie, sich hinzusetzen und selbst zu schreiben?
Das ist mein zweites Buch und ich habe früher auch schon wirklich sehr viele Gedichte geschrieben. Insofern war es jetzt nicht ganz neu für mich, aber aufgrund der Pandemie, aufgrund des Lockdowns und aufgrund der Schicksalsschläge, die ich ja in dem Buch auch ein bisschen beschreibe, war ich ganz auf mich selbst zurückgeworfen und in dieser Stille entstand dann doch der Gedanke, ob ich das vielleicht alles aufschreibe und mir von der Seele schreibe. Und dann habe ich gemerkt, dass es auch anderen Menschen und auch anderen Männern so geht. Und dann habe ich gedacht, ja, vielleicht helfe ich auch anderen ein bisschen durchzuhalten.
Der dunkelste Moment ist der vor Sonnenaufgang. Ab wann war Ihnen klar, das ist der Titel meines Buches?
Das hat sich eigentlich tatsächlich in der Arbeit so ergeben. Es ist ja doch eine sehr breite Reise gewesen. Und wenn ich das mit einer Zwiebeltechnik, das kennt man vom, wenn man draußen in der Kälte ist. Und so ist es aber die umgekehrte Zwiebeltechnik, dass man immer mehr zu seinem Kern kommt. Und dann fiel mir natürlich auch in dieser Reise in die Vergangenheit und in die Erinnerungen fiel mir diese Anekdote ein. Und dann dachte ich plötzlich, Mensch, das ist eigentlich genau das Bild, was ich gerne auch vermitteln will.
Mir geht es manchmal so, dass ich morgens, wenn ich im Bett liege, früher aufgewacht bin, als ich aufstehen muss, dass ich so dunkle Gedanken habe. Schaffst du das über den Tag? Und eigentlich erst, wenn ich dann aufgestanden bin, so richtig in die Gänge komme und dann auch meine Stimmung sich aufhält. Ist es das, worum es Ihnen in dem Buch geht?
Das kann ich jetzt so nicht sagen. Ich weiß genau, was Sie meinen. Man ist ja, wenn man aufwacht, in so einer Art Zwischenwelt, in den zwischensphärischen, energetischen Bereichen, wo sich bestimmte Dinge natürlich auch vermischen. Und da sinniert man ja ein bisschen tatsächlich zwischen den Welten. Und dann kommt eben die konkrete und bewusste Entscheidung. Ich stehe auf, ich stelle mich dem Tag, ich gehe ins Leben. Da entscheiden wir eigentlich. Und ich denke, durch die Spiritualität oder auch durch die Meditation können wir eben entscheiden, wie begegnen wir dem Tag. Ja. Albert Einstein hat ja beispielsweise gesagt, die wichtigste Entscheidung von uns Menschen ist, ob wir beschließen, in einem friedlichen oder in einem feindlichen Universum zu leben. Und wenn ich morgens aufstehe und denke, ja Gott, da draußen sind lauter Idioten, ja, wem wird man dann vermutlich begegnen? Wohingegen, wenn ich sage, es wird ein toller Tag und ich werde spannende Menschen kennenlernen und tolle Gespräche führen, dann konditioniert man sich anders. Und ich glaube, dieses bewusste Aufstehen kann auch das reflektieren.
Sie schreiben in dem Buch über die Trennung Ihrer Eltern, dass Sie damals Ihre kindliche Naivität verloren haben. Wie alt waren Sie damals, als Ihre Eltern sich getrennt haben?
7.
Wie haben Sie diese Trennung erlebt?
Naja, das war für mich ein totaler Hammer und kam für mich aus dem relativen Nichts. Und insofern bin ich tatsächlich im Sinne des Wortes aus dem Paradies gefallen. Und das war für mich ziemlich krass.
Was hat diese Trennung von damals mit den Krisen zu tun, die Sie in den letzten Jahren durchlebt haben?
Ich wollte tatsächlich als Vater immer der Fels in der Brandung sein und ich wollte der Beschützer sein und ich wollte immer da sein für meine Familie und für meine Kinder. Und ich wollte natürlich dieses Trauma, was ich selbst erlebt hatte, meinen Kindern ersparen. Und als meine Ehe in die Brüche ging, waren tatsächlich, meine Große war 7 und die Kleine war 4. Und das war für mich der Super-GAU, dass ich das nicht verhindern konnte.
Sie sind damals zurück zu Ihrer Mutter, ganz am Boden. Mit einem Koffer unterm Arm sind Sie Ihrer Mutter weinend in die Arme gefallen, so schreiben Sie das. Warum zurück zur Mutter?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube tatsächlich, dass die Mutter für uns natürlich das wichtigste Wesen zunächst mal ist. Wir werden ja innerhalb des Mütterlichen oder der Gebärmutter geboren und wir werden groß. Das ist unser erster Kontakt. Die Mutter-Kind-Beziehung kann man ja nicht wirklich ernsthaft in Frage stellen. Wenn man im Krankenhaus ist oder wenn man alte Berichte von Kriegsereignissen liest, die Menschen schreien nach der Mutter. Und das ist, glaube ich, in uns allen drin.
HR1 Talk.
Mit Francis Fulton Smith und Klaus Reichert. Sie wurden 1966 in München geboren, sind aber erst seit 2016 deutscher Staatsbürger. Warum hat das so lange gedauert?
Weil es vorher keinen Grund dafür gab. Als der Sohn meines Vaters war ich automatisch Engländer. Das war damals Usus. Und ich musste mich mit 18 entscheiden, ob ich Deutscher werde oder Engländer bleibe. Damals gab es noch die allgemeine Wehrpflicht. Und das hätte bedeutet, dass ich zur Bundeswehr gemusst hätte. Und da ich aber von Grund auf Pazifist bin, habe ich gedacht, nee, das mache ich nicht. Und die 18 Monate Vorsprung von meinen Kommilitonen waren tatsächlich ein ganz wunderbarer Startschuss ins Leben.
Was ist denn an Ihnen britisch und was ist an Ihnen deutsch?
Darüber geht eigentlich mein erstes Buch, Loving the Germans. Das kann ich jetzt in der Schnelle so nicht beantworten. Also ich habe mit Sicherheit zwei Seelen in meiner Brust und ich hoffe, dass ich von beiden Seiten das Beste mitgenommen habe.
Wenn Sie Musik hören, eher mit englischen oder deutschen Texten?
Inzwischen tatsächlich auch mit deutschen Texten. Es hat ja ein bisschen gedauert außerhalb vom Schlager, bis der deutsche Rock oder der deutsche Rap sozusagen salonfähig wurden. Und da gibt es aber heute ganz großartige Vertreter.
Sie haben sich den Song Morgen von Herbert Grönemeyer gewünscht. Gibt es zu dem Song eine Geschichte?
Also ich liebe alles, was Herbert macht. Aber das ist grandios, weil es wirklich die Kernfrage stellt. Ja. Wirst du auch für mich da sein, auch morgen?
Hier kommt Herbert Grönemeyer.
Wirst du morgen noch mit mir tanzen? Bleibst du in deiner Liebe fest? Wirst du dich für mich verwenden? Bestehen wir zusammen jeden Test? Untersuchst du mit mir Horizonte? Widmest du mir dein Gedicht? Sind die Punkte abgeschritten? Löschst du das Licht?
Zu Gast im HR1 Talk ist heute einer der erfolgreichsten Schauspieler, die wir in Deutschland haben. Sie kennen ihn aus Serien wie Familie Dr. Kleist, aber auch aus TV-Events wie Oktoberfest, die Spiegel-Affäre, die Gustloff oder Matze, Kebab und Sauerkraut. Francis Fulton Smith ist Diplom-Schauspieler mit einem Abschluss der renommierten Otto-Falkenberg-Schauspielschule in München. Was ist wichtiger, Technik oder Talent, Herr Fulton Smith?
Also wenn man böse ist, könnte man sagen, Talent ist nicht nur eine griechische Währung. Ich glaube, Talent gehört dazu, das ist Voraussetzung. Es gibt natürlich mannigfaltige Beispiele von Menschen, die ohne Ausbildung sehr weit kommen. Aber ich persönlich bin der Meinung, gerade auch wenn man am Theater arbeiten will, dass eine gewisse Ausbildung extrem wichtig ist.
Welche Rolle spielt Ehrgeiz in der Schauspielkarriere?
Ohne Fleiß kein Preis und es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen.
Sie wollten zum Broadway und landeten erst an der Württembergischen Landesbühne in Esslingen. Wie schlimm war das damals für Sie?
Überhaupt nicht schlimm, weil das war der Beginn einer wunderbaren Karriere.
Macht es das Spielen auf der Bühne eigentlich schwerer, wenn man weiß, wer im Publikum sitzt? Also haben Ihre Eltern zum Beispiel mal zugeguckt, als Sie im Theater gespielt haben?
Meine Eltern, meine Großeltern damals, also meine Großmutter noch, Freunde, Verwandte, es waren auch große Intendanten da. Also ich blende das aus. Also ich bin dann in der Gegenwart und dann zählt nur der Moment.
Sie haben mal in einer Faust-Inszenierung vor dem japanischen Kaiser gespielt. Wenn Sie gespielt oder in dem Moment, in dem Sie auf der Bühne waren, waren Sie ganz auf der Bühne vorher großes Lampenfieber gehabt? In dem Wissen, da draußen sitzt der Tenno?
Das war natürlich eine ganz besondere Situation, aber es ist also für mich jedenfalls so, Lampenfieber gehört dazu. Wenn das Lampenfieber ausbleibt, dann stimmt was nicht. Und der entscheidende Moment ist aber dann tatsächlich, wenn man raustritt, dann ist das so, wie wenn man auf einen Zug aufspringt und dann fährt er los und dann gibt es auch kein Zurück mehr.
Großartig. Wird ein Film oder ein Stück eigentlich besser, wenn die Schauspieler sich mögen?
Das ist eine interessante Frage, die kann ich gar nicht umfassend beantworten. Es gibt große Beispiele in der Filmgeschichte von Winde verweht, aber auch Titanic, Humphrey Bogart in Casablanca, wo sich die Hauptdarsteller und die Hauptdarstellerin gehasst haben. Das sind legendäre Filme geworden. Und man muss, glaube ich, aufpassen, wenn es zu verschmust wird, dann lullt man sich gerne ein und verpasst eigentlich das Boot und dann kann es auch peinlich werden.
Wir haben gleich einen Überraschungsgast für Sie am Telefon. Wir haben jemand ausgesucht, der Sie mag.
Oh Gott, gibt's da jemand?
Ja, wir haben einen gefunden. Francis Fulton Smith ist heute zu Gast im HR1 Talk. Jetzt bin ich aber mal gespannt, wie lange es dauert, bis Sie den Überraschungsgast erkennen, Herr Fulton Smith. Lieber Überraschungsgast, zitieren Sie doch einfach mal ein paar Zeilen aus dem berühmten Film, in dem Sie zusammengespielt haben. Also wenn es geht, ist natürlich schon ein paar Jahre her.
Weiß ich nicht mehr. Ich kann nur so viel sagen. Franz Josef, servus, hier ist der Rudolf.
Mein Freund, Sebastian.
Am HR1-Telefon.
Ist oh, du bist viel zu schnell.
Sebastian Rudolf. Also ich sag nochmal, am
HR1-Telefon. Herr Augstein, was meinst du eigentlich nicht an mir?
Ah ja, Mensch, jetzt lassen Sie mich doch mal die Leute aufklären erstmal. Lassen Sie mich doch mal die Leute aufklären, die uns zuhören. Wer ist? Also am Telefon ist Sebastian Rudolf. Er hat Rudolf Augstein gespielt und Francis Fulton Smith, Franz Josef Strauß. Der Film hieß Die Spiegel-Affäre und war einfach eine Sensation. Herr Rudolf, Sie haben eine Minute Zeit, Herrn Fulton Smith hemmungslos zu loben. Was macht ihn als Schauspieler aus?
Was mich am meisten beeindruckt, was ich nämlich nicht so habe, ist, dass er so ein totaler Instinktschauspieler ist. Der ist super vorbereitet, so habe ich das jedenfalls erlebt. Alles genau vorbereitet, geplant, aber im Endeffekt kommt bei ihm das alles aus dem Bauch. Und was mich als Schauspieler auch so fasziniert, jemand, der in verschiedensten Genres dadurch zu Hause sein kann. Also der kann sozusagen in der leichten Muse die Leute mit seinem Charme bezirzen, aber kann auch dann scheinbar durchaus in den höchsten Sphären schweben.
Du bist großartig, I love you, brother.
Wie war er denn, wenn die Kamera nicht lief?
Leider genauso gut. Wir haben uns voll auf Anhieb verstanden. Vor allem sozusagen, wenn man Liebespaare spielt, ist das nicht immer gut, wenn man sich so super versteht. Hingegen, wenn man sozusagen die Antagonisten spielt, da hat man dann ja eh schon die Reibung in den Figuren. Und bei uns war das so, dass wir uns von Anfang an mochten. Und das hat auch, glaube ich, der Arbeit nur gut getan.
Kann man in der Branche befreundet sein oder sind am Ende doch alle Konkurrenten?
Nee, ich glaube, man kann total befreundet sein. Man kann ja Konkurrent sein und denken, hoffentlich ist der andere schlechter oder kriegt es nicht. Man kann aber auch sozusagen denken, hoffentlich leuchten wir alle und ich leuchte am hellsten.
Wir haben ja das große Glück, dass wir Sprache nutzen dürfen und wir dürfen sozusagen die Klinge kreuzen. Ja? Und wenn man da auf ähnlichem Niveau spielt, dann ist das einfach eine große Freude und ein Spaß. Und wenn man sich dann auch noch blind versteht und beim Fußball würde man sagen, die Laufwege kennt, dann kann da ein Feuerwerk draus werden.
Der Schauspieler Sebastian Rudolph, unser Überraschungsgast für Francis Fulton Smith. Herzlichen Dank, dass wir Sie anrufen durften, Herr Rudolph.
Gerne.
Vielen, vielen Dank.
Alles Gute, Francis.
Danke dir. Bis dann. Ciao.
HR1 Talk.
Meinen heutigen Gast kennen Sie aus dem Fernsehen. Er hat in vielen bekannten Serien mitgespielt und auch in großen TV-Events wie zum Beispiel Oktoberfest und die Spiegel-Affäre. Herzlich willkommen, Francis Fulton Smith.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Wir sprechen heute über das Buch von Francis Fulton Smith. Es heißt, der dunkelste Moment ist der vor Sonnenaufgang. Wer, würden Sie sich wünschen, soll das Buch lesen?
Also ich habe ja in der Widmung geschrieben, dass es für meine beiden Kinder ist, dass es für meine beiden Eltern ist und für all diejenigen, die am Abgrund stehen und sich ins Leben zurückkämpfen wollen.
Es geht um Ihre Lebenskrise und das ist alles andere als leichter Stoff. Wie ist das für einen Schauspieler, der ja eigentlich immer Rollen verkörpert, andere Menschen spielt, auf einmal selber so in sich reinschauen zu lassen? Haben Sie Angst davor gehabt?
Das ist eine ganz schwierige Frage, weil wenn Sie auf die Bühne gehen, dann stellen Sie sich immer der Kritik. Und es wird immer Menschen geben, die sagen, finde ich total doof, was du da machst. Ja, das muss man aushalten können. Aber mir ging es eben hier im Wesentlichen nicht darum, eine Rolle zu spielen, sondern tatsächlich mal pur zu sein und auch zu zeigen, auch ich, aber auch wir Männer können verletzlich sein und wir dürfen das auch. Und ich finde, das, was ich auch in dem Buch beschreibe, also mit dem Gesetz der Resonanz, das ist für mich ganz wichtig als Erkenntnis. Denn das, was um uns herum gerade passiert, also von Klimaveränderung über Krieg bis auch die ganzen gesellschaftlichen, gerade mit Gender, mit Diversity, all das, was so im Umbruch ist, was ja viel Positives auch bewirkt, ist, glaube ich, auch zum gewissen Punkt eine Resonanz aus unserem inneren Gedankenwust. Und da dürfen wir, glaube ich, zur Ruhe kommen, uns zurücknehmen und auch erkennen, dass wir spirituelle Menschen sind.
Die meisten der Fragen, die ich jetzt stelle, stellen wir all unseren Gästen. Jetzt kommt der HR1 Fragebogen. Ein paar Fragen haben wir aber noch ergänzt. Francis Fulton Smith, sind Sie bereit?
Ja.
Also, mein schönstes Privileg als Schauspieler ist,
dass ich reisen darf und immer wieder von Null anfangen darf.
Dr. Kleist oder Franz Josef Strauß?
Franz Josef Strauß.
Treu oder egal?
Wenn ich in der Beziehung bin, treu.
Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr?
Kommt drauf an, in welchem Geschäft Sie kaufen, aber ich würde mal sagen, um die 2 Euro plus.
Meine schönste Reise war?
Um die Welt.
Von meinen Kindern habe ich gelernt?
Dass die Ehrlichkeit und die, wie sagt man, Pureness, die Purheit ist unbezahlbar.
Mein Lieblingsessen ist?
Gut gekocht.
Mich bringt auf die Palme, wenn?
Leute unvorbereitet sind.
Das Schwierige an der Demokratie ist?
Dass sie nicht für alle geltend ist.
Bereut habe ich?
Nichts.
Ich möchte gerne mal einen Abend verbringen mit?
Gandhi.
Peinlich war mir zuletzt?
Manche Interviews von Wirtschaftsministern.
Der Glaube ist?
Sehr persönlich und relativ.
Ich habe Angst vor?
Ich habe Angst vor der Dummheit der Führenden.
Mein Lieblingsfilm ist?
Spiel mir das Lied vom Tod.
Das letzte, was ich geklaut habe, war?
Das war tatsächlich als Kind die Kohlköpfe beim Bauern.
In meinem Bücherschrank unten rechts steht?
Unten rechts steht Baldacci.
Krisen sind?
Überwindbar und Krisen sind, glaube ich, für uns die Hinweise vom Universum, dass wir uns entwickeln dürfen.
Francis Fulton Smith ist heute mein Gast im HR1 Talk. Mit Baldacci meinten Sie David Baldacci, den Autor, ne?
Ja.
Ja, ich habe mal von David Baldacci ein Interview gesehen und da hat man ihn gefragt, seine Frau, wie die zusammengekommen wären und so weiter, der sollte diese Geschichte erzählen. Und er hat den wunderbaren Satz gesagt, she allowed me to be her husband.
I love that.
Sie haben Hermann Göring gespielt, Franz Josef Strauß, Dr. Kleist und viele Rollen mehr. Francis Fulton Smith, wie bereiten Sie sich auf eine TV-Rolle vor?
Am besten umfassend. Das hängt natürlich immer ein bisschen davon ab, wie früh oder wie spät man an Bord kommen darf. Aber ich habe natürlich verschiedene Geheimwege. Einer davon ist Method Acting. Also manchmal lege ich Tiere drunter und so. Das hört sich jetzt vielleicht komisch an für irgendwelche Menschen, die das nicht genau wissen. Aber man kann Verhaltensweisen studieren von anderen Wesen, von Tieren, von Menschen. Und das kann man sich sozusagen aneignen. Also Strauß hat einen eigenen Gang und Göring war möglicherweise ein Haifisch und so. Also es gibt verschiedene Arten und ansonsten, ja, Text muss natürlich sitzen wie geschnitten Brot und ansonsten Spielfreude.
Method Acting, das ist die Methode, die an der berühmten Lee Strasberg, wie heißt er noch? Strasberg, ne?
Also eigentlich ist es von Stanislavski erfunden worden. Dann gibt es auch noch Grotowski.
Sind berühmte Schauspiellehrer.
Genau, und Lee Strasberg war in New York das Pendant von Stanislavski.
Und da ist diese Methode im Grunde verfeinert und gelehrt worden. Ich glaube, das erste Mal habe ich davon gehört, als welcher Schauspieler war es noch?
Brando und Kazan haben es eigentlich groß gemacht. Damals mit
On the Robert Waterfront.
De Niro, Al Pacino, Paul Newman.
Also im
eigentlich
wahrsten
alle,
Sinne,
die wir heute kennen.
Im wahrsten
sogar
Sinne,
Marilyn Monroe war da.
Etwas verkörpern. Nicht nur etwas aufsagen, sondern etwas verkörpern.
Ja, also im Wesentlichen geht es natürlich darum, dass man, und das kennen wir ja aus der Psychoanalyse, aber auch aus der Physiotherapie, bestimmte Traumata können sich im Körper manifestieren, möglicherweise als Verspannung oder dergleichen. Und man kann aber über bestimmte Übungen da auch rankommen und die sozusagen freilegen. Und wenn man jetzt, ich sag mal, an einem bestimmten Punkt eine Trauer bräuchte, dann könnte man in diesen vorbereitenden Übungen etwas sehr Trauriges in dem eigenen Lebenslauf herausfinden. Und dann kann man das sozusagen konditionieren und dann, wenn man in dem Spiel an den Punkt kommt, dann muss ich nur noch daran denken. Ich hatte damals, als ich Strauß vorbereitet habe, da gibt es eine Szene, wo Strauß weint und da habe ich eine Sense-Memory-Arbeit gemacht und da habe ich eine Krawatte von meinem Großvater getragen und diese Trauer lief dann über die Krawatte, sodass ich dann an dem Punkt nur an die Krawatte denken musste und dann hat es das ausgelöst. Ganz interessant.
Ja. Wie lange dauert es, bis Sie eine Rolle wieder abgelegt haben?
Am längsten und am schwierigsten war es tatsächlich, Göring wieder loszuwerden.
Warum?
Ja, weil das ist so unfassbar, wenn man da eintaucht, was dieses Monster gemacht hat, gesagt hat. Und das sind ja alles recherchierte Texte und man weiß, das ist authentisch. Das war so, das kann man nachlesen, das kann man teilweise sogar anhören in irgendwelchen alten Aufzeichnungen. Und ich finde, wenn jemand sagt, wer Jude ist, bestimme ich, das ist schon ziemlich krass.
Was ist schwerer zu spielen? Spiegelaffäre oder eine Rolle wie Göring oder Rosamunde Pilcher?
Das ist eine sehr gute Frage und tatsächlich ist beides gleich schwer.
Gibt es eine Rolle oder ein Genre, das Sie gerne mal spielen würden?
Ich würde gerne weiter in diesen doch komplexen Figuren wie Strauß arbeiten und Göring. Das sind natürlich anspruchsvolle Figuren, wo die Rollen nicht auf den Bäumen wachsen, aber das ist für Schauspieler wie mich eigentlich das größte Spielfeld.
Viele Schauspieler in den USA führen irgendwann Regie. Darüber schon mal nachgedacht?
Ja, auch darüber nachgedacht, ja, natürlich.
Und? Wird das irgendwann kommen?
Könnte sein. Im Moment bin ich Buchautor, ich bin ja auch Filmproduzent. Ich probiere mich gerne auf unterschiedlichen Feldern aus. Aber Regie ist natürlich schon auch spannend.
Sie haben letztens in einer Talkshow, die ich mir angeschaut habe, gesagt, manche Schauspieler wollen hinter ihren Rollen verschwinden, andere wollen sich zeigen. Wie ist das bei Ihnen?
Ich persönlich glaube, habe mich immer gezeigt und wollte mich auch immer zeigen. Ich fand das toll. Ich stehe auch zu all meinen Figuren. Aber ich bin eher jemand, der etwas zeigen möchte, ja. Und Strauß war der Gamechanger.
HR1 Talk.
Klaus Reichert ist hier und mein heutiger Gast heißt Francis Fulton Smith. Träumen Sie noch von Broadway oder von Hollywood oder ist das vorbei?
Nein, natürlich träume ich davon. Ist doch klar.
Dass Ruhm und Reichtum eine dunkle Seite haben, davon erzählt Ihr nächster Musikwunsch. Die Eagles mit Hotel California. Warum haben Sie den Song ausgesucht?
Ja, weil es eben auch mit der Realität spielt, mit der inneren und der äußeren. Und manchmal kann man einchecken, aber nicht mehr auschecken. Und was ist mit dem Leben? Ja, wir checken ein, wir checken aus. Und letzten Endes gibt es viele Versuchungen, es gibt Verführungen. Aber ich glaube, es geht darum, dass man sich selbst treu bleibt, dass man sich vielleicht auch wiederfindet und dass wir wahrhaftig sind.
Hier kommen die Eagles mit Hotel California.
Welcome to the Hotel California.
Viele Menschen haben das Gefühl, dass im Moment eine Krise die nächste jagt. Corona, dann der Krieg in der Ukraine, die Gaskrise. Solche Krisen zu verhindern, das können wir nicht. Wir können sie im Grunde nur aushalten. Bei persönlichen Krisen können wir was tun. Mein heutiger Gast hat da Erfahrungen gesammelt. Francis Fulton Smith hat ein Buch über seine Lebenskrise geschrieben. Es heißt, der dunkelste Moment ist der vor Sonnenaufgang. Was war Ihr dunkelster Moment?
Ja, der dunkelste Moment war, an dem ich nicht mehr weiter wusste. Aber ich glaube übrigens, das, was Sie eingangs gesagt haben, da würde ich gerne drüber diskutieren.
Gerne.
Weil so wie ich das sehe, wenn wir uns darauf einigen, dass wir in einer energetischen Welt leben und in einem energetischen Universum und dass sich Energie manifestieren muss, dann müssen sich Gedanken manifestieren. Und ich will jetzt nicht sagen, dass wir die Klimakatastrophe oder den Krieg verhindern können, aber wenn wir unsere Gedanken verändern und wenn wir alle lernen, Sprache und Gedanken als das zu begreifen, was es ist, nämlich als Kodierung von Botschaften und von Energien, die sich manifestieren müssen, dann können wir vielleicht auch ein Stück weit dazu beitragen, dass es eben nicht ganz so schlimm kommt, ja, und dass wir ein Gegengewicht bilden und dass wir sozusagen der, wenn Sie jetzt philosophisch sein wollen, der dunklen Seite der Macht Licht entgegenbringen. Und ich glaube, wir sind alle spirituelle Wesen und das haben wir ein bisschen vergessen. Der Mensch braucht die Empathie, der Mensch braucht die Umarmung. Wir brauchen einander und wir sind alle über das morphologische Feld verbunden und das haben wir ein bisschen vergessen durch Handys und Social Network und so weiter.
Mein Gedanke, als ich das eben gesagt habe und ich habe gemerkt, dass Sie da so richtig so nicht einen halben Meter, aber ein Stück zurückgegangen sind. Mein Gedanke war eher der, dass ich sage, wir haben doch als Einzelne nur die Möglichkeit, was Politik zum Beispiel angeht, alle 4 Jahre Verantwortung zu delegieren. Ne? Und das war eher darauf bezogen.
Nee, das sehe ich gar nicht so. Mhm. Also das ist vielleicht ein äußeres Momentum, worauf wir uns geeinigt haben. Aber wir sind ja jeden Tag am Wirken. Und es gibt ja in der Sprache Kodierungen wie, wo ein Wille ist, da ist ein Weg. Oder jeder ist ein Schmied. Und liebe dich selbst wie deinen Nächsten. Es gibt ganz, ganz viele Informationen, die wir vergessen, dass es Informationen waren, bevor es Computer und dergleichen gab.
Also Sie sagten, in Sprache stecken Kodierungen und das ist für mich etwas, wo jetzt bei mir etwas getriggert wird, wo ich sofort an diese Gender-Diskussion denke, wo versucht wird, die Sprache in irgendeiner Form zu beeinflussen und damit auch eine andere Kodierung herzustellen. Meinen Sie das?
Das ist mir persönlich tatsächlich jetzt zu kurz gegriffen. Ich bin kein besonderer Freund der Gender-Sprache, wenn sie oktroyiert ist. Ich glaube, Sprache entwickelt sich natürlich. Es ist wichtig, dass wir darauf aufmerksam machen. Es ist wichtig, dass wir weiter an der Gleichberechtigung, an all diesen Dingen arbeiten. Es ist auch wichtig, dass sich jeder Mensch finden und ausleben darf. Aber diese Gender-Diskussion, was Sprache und sozusagen die Veränderung dessen betrifft, die funktioniert zum Beispiel nur im Deutschen. Das gibt's ja im Englischen gar nicht. Ja. Und im Französischen hat Macron gesagt, das findet nicht statt in der Amtssprache. Also das heißt, es ist nicht absolut. Ja. Und indem es nicht absolut ist, können wir es spielerisch behandeln, ohne dass wir eine Ernsthaftigkeit verlieren.
Wir sind jetzt ein bisschen abgeschweift. Ich wollte eigentlich bei Ihnen bleiben und es ging um die Lebenskrise. Und da haben Sie an einer Stelle gesagt, das fand ich auch interessant, weil normalerweise Lebenskrise, das schreit ja danach, dass man sich einen Therapeuten sucht, einen Analytiker oder in irgendeiner Form Hilfe von außen. Sie schreiben von einer Reise nach innen. Können Sie uns das erklären?
Hilfe von außen ist immer gut. Ja, es gibt nicht umsonst Psychologen, Psychoanalytiker, Therapeuten und so weiter. Das ist ganz, ganz wichtig. Das gab es in meiner Jugend beispielsweise so nicht unbedingt zwingend. Ja, das war vieles einfach gar nicht en vogue. Also wir haben heute ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie wir uns Hilfe geben können. Und es gibt auch ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie jeder individuell dahin kommt. Für mich persönlich lief es über Meditation. Und ich habe eben festgestellt durch meine Coaches und durch meine spirituellen Ratgeber, dass die Reise in die Stille, ins Innere, über den Atem, dass man sich da nochmal verbinden kann mit sich selbst, aber auch mit dem Universum und dass man eine andere Gelassenheit bekommt. Und interessanterweise, wenn man diese inneren Räume entdeckt, dann bekommt man auch oftmals Antworten auf Fragen, wo man es gar nicht erwartet hätte.
Wenn wir Sie jetzt neugierig gemacht haben, das Buch heißt Der dunkelste Moment ist der vor Sonnenaufgang und da wird das alles nochmal genau erklärt. Der Schauspieler Francis Fulton Smith ist heute mein Gast im HR1 Talk. Ich habe noch ein paar Fragen an Sie, die sich keinen der Themen zuordnen lassen, über die wir heute gesprochen haben. Also nicht wundern, wenn es jetzt munter hin und her geht, kreuz und quer. Erste Frage, wie geht's Fürst Albert von Monaco?
Sehr gut.
Was verbindet Sie beide?
Er hat eine Foundation, Fürst Albert Foundation. Und da bin ich im deutschen Beirat sozusagen. Die ist in verschiedenen Ländern aufgestellt und wir setzen uns für die Umwelt ein.
Sind Sie so nah an ihm dran, dass wir ihn jetzt spontan anrufen könnten?
Also wenn Sie jetzt darauf raus wollen, wenn der jetzt hier reinkommt und der würde mich sehen, dann würden wir reden, natürlich.
Mit anderen Worten, Sie haben seine Nummer nicht. Aber Frage geht jetzt in eine andere Richtung. Waren wir auf dem Mond oder nicht?
Das ist eine interessante philosophische Frage. Das spannendere Drehbuch wäre zu sagen, nein.
Das ist wirklich eine interessante Antwort, weil letztendlich die meisten Leute gehen ja mittlerweile davon aus, dass wir auf dem Mond waren. Warum ist es eine philosophische Frage? Es ist doch mehr eine Frage der Logistik.
Das weiß ich nicht. Also ich kann mich daran erinnern, dass wir bei meiner Großmutter vor dem Fernseher saßen. Damals war es noch ein Schwarz-Weiß-Gerät und ich wusste, das ist unheimlich spannend, was da gerade passiert. Und insofern war ich natürlich dabei, aber es ist auch klar, dass Stanley Kubrick daran beteiligt war und dass es verschiedene Verschwörungstheorien gibt. Und ob es so war oder nicht, ehrlich gesagt.
Ich kann mich auch daran erinnern und ich kann mich vor allem daran erinnern, dass ich stundenlang vorm Fernseher saß, bis endlich mal ein Astronaut durchs Bild gehoppelt ist. Ich erinnere mich, dass der über den Mond hoppelte damals. Ja, ja. So war es damals.
Ja. Die Frage ist, wer hat die Kamera aufgestellt?
Gibt es noch eine Verschwörungstheorie, an die Sie glauben?
Ich bin kein Verschwörungstheoretiker. Ich liebe nur Fantasie und ich glaube, letzten Endes ist natürlich alles denkbar, alles vorstellbar. Und wenn man nicht augenblicklich und selbst dabei war, mein Physiklehrer hat immer gesagt, glauben Sie keiner Statistik, die Sie nicht selbst gefälscht haben, dann kann man sich einfach nur darauf verlassen, ja, das glaube ich oder ja, das glaube ich nicht.
Am Ende bekommen wir von unseren Gästen immer noch etwas mit auf den Weg. Das kann ein Rat sein, eine Lebensweisheit oder einfach ein paar Zeilen aus einem Gedicht oder auch alles zusammen. Jetzt haben wir schon diesen sehr alten, sehr bekannten und sehr guten Rat bekommen. Glaube nur an Statistiken, die du selbst gefälscht hast. Gibt es noch irgendwas, was Sie uns mit auf den Weg geben wollen?
Ja, das ist auf Englisch. Das kommt aus der Oneness Academy, auch aus der Meditation. Und das heißt, be with the what is.
Thank you very much. Francis Fulton Smith, ich danke für Ihre Zeit. Alles Gute.
HR1, genau meins.